Ein Bruder hat mich informiert, dass manche Probleme haben mit meinem Humor. Naja. Schön, dass niemand hier mich geheiratet hat, hä? Soll ich mich bemühen, ein bisschen langweiliger zu sprechen, oder was? Okay. Viel von Gesprächsführung ist eben, wie man die Frage stellt. Zum Einstieg eine Geschichte. Salzburg ist schwierig. Es sind einige evangelikale Gemeinden, manche lassen sich umarmen von der römischen Kirche, andere sind, ja, wie die Baptismatiker-Gemeinde, sie lassen Dinge rein in ihre Gemeinde, wo wir ganz arge Bedenken haben. Und es erschwert, und dann die Methodistengemeinde ist sehr, sehr liberal. Muss ich überhaupt fragen manchmal, ob die Pastoren gläubig sind? Sind sie Pastoren oder sonstige Toren? Und so ist es ganz schwierig, denn wir, meine Güte, Johannes Siebsing, das wir vorgelesen haben, sagt, würde zumindest für meine Verständnis heißen, dass ich meine Geschwister als Geschwister anerkenne, kenne und suche eine geschwisterliche Beziehung. Und es sind ein paar Gemeinden, aber wo wir mehr Konsens haben. Und eine davon ist die Baptistengemeinde in Salzburg, nicht die Baptismatiker, das ist eine andere in Freilassing. Und so, wir haben versucht, über die Jahre uns regelmäßig mit ihrem Vorstand zu treffen, unser Ältesten, ihr Vorstand. Wir haben kleinere Dinge zusammen gemacht, Seminare und so weiter. Und sie wollten, dass wir mit ihnen evangelisieren. Das haben wir auch getan, eine Evangelisation durchgeführt. Und auf ihr Stil. Propaganda pur. Tausende von Euro investiert in Plakaten, Handzettel, Einschaltungen im Lokalradio. Endlose Sitzungen, bis man Hornhaut auf dem Sitzer hat. Dann kam die Evangelisation. Wisst ihr, was wir getan haben? Wir haben nur nichts gemacht. Wir haben nur unsere Kohle gegeben, um das mitzufinanzieren. Wir sagten, die ganze Arbeit könnt ihr machen. Wir schauen, wie ihr das macht. Wir schickten unsere Leute hin zu der Seelsorgevorbereitung, die sie für nötig achteten. Und dann kam die Evangelisation und hier ist ein Abend, der Saal ist voll. Es sind 100 ungläubige Freunde von den Geschwistern in unserer Gemeinde und 5 Außenstehende, entweder von ihrer Gemeinde oder durch die Werbung. Und jeden Abend. Und es war ein bisschen schwierig, denn ihre Seelsorger haben sich um unsere Kontakte bemüht und es ist eh okay, egal wo sie zur Gemeinde gehen, Hauptsache ist, dass sie gläubig werden. Aber die waren fassungslos. Was ist da los? So, sie haben mich gebeten zu kommen, ein Seminar mit ihnen zu machen über Evangelisation. Da habe ich getan mit meinem Kinderbuch, Nico und dem Murmeltier. Dann haben wir eine zweite Evangelisation gemacht und dann in unserem Stil. Und im Juni, Christoph Hochmuth, ich bin sein Mitarbeiter in TMG, er geht zu ihnen für eine Woche und unterrichtet für eine Woche lang auf einer Freizeit über Evangelisation. Aber das war frustrierend. Wiederum Evangelisation im herkömmlichen Stil. So viel Arbeit und so wenig Ergebnis. Wir haben eine Botschaft, wir haben keine Botschafter. Und so, ich meine, wenn ich reden sollte über Gemeindegründung und hier besonders wirksame Evangelisation. Ich muss darauf hinweisen, es ist nicht leicht, es ist nicht schwierig, einen Prediger zu finden, der das Evangelium gut findet. Was wesentlich schwieriger ist, ist einen Saal voller Ungläubige zu finden, die die Botschaft hören wollen. Und so, ich möchte eher heute sprechen über diese Phase. Wie gewinnen wir Leute? Wie helfen wir den Leuten entlang diesen Weg zu Jesus? Vor 15 Jahren las ich das erste Buch von Jim Peterson im ersten oder zweiten Kapitel, forderte er seine Leser auf, sein Buch zuzumachen. Ich fand das relativ provokant. Mach mein Buch zu. Okay. Ob ich es je wieder in die Hand nehme. Mach mein Buch zu, lies das Neue Testament, die ganze Briefe des Neuen Testaments und schreibe jede Aufforderung des Apostels auf, dass die Gemeinde evangelisiert. Und ich dachte, okay, ich probiere das, habe ich noch nie getan. Las durch das Neue Testament und bin ganz baff gewesen. Ich habe keine einzige Aufforderung an eine Gemeinde gelesen, zu evangelisieren. Hat seine Pointe gemacht. Sieh, er hat bei mir ein Paradigma irgendwie angekratzt. Wir denken in gewisse Gleisen. Du liest eine Bibel, ich habe eine Bibel mitgenommen heute, die ich nie gelesen habe. Aus dem einfachen Grund, dass wenn du eine sehr lesene Bibel hast, dann du liest die Verse immer, wie du sie gelesen hast. Ich habe irgendwie ein Bild gehabt von Evangelisation. Ich habe gesehen, wie es funktioniert in den 70er Jahren. Ich habe wohl gemerkt, dass es immer schwieriger wird. Aber ich hatte noch nicht umgedacht, grundsätzlich in dem Thema Evangelisation. Wieso ist es, dass der Apostel selten, wenn überhaupt, die jungen Gemeinden auffordert, zu evangelisieren oder das Evangelium zu verkündigen? Ich sage stattdessen, dass die Betonung liegt woanders, auf einen Lebensstil, der Gehör fürs Evangelium verschafft. Ein Lebensstil, das Evangelium selbst ziert. Eine Lebensweise, Licht und Liebe, wie Gott ist. Oder anders gesagt, Licht, ihr seid das Licht der Welt. Liebe, ihr seid das Salz der Erde. Gnade und Wahrheit. Ich sah auch, dass ihr sehr wohl den Gemeinden gelehrt hat und den Christen gelehrt hat, wie sie umgehen mit ungläubigen Menschen. Ein Beispiel, Kolosser Kapitel 4, Vers 3 und 6. Vielleicht, damit du deine Bibel nicht umsonst mitgebracht hast. Kolosser 4, Vers 3. Zunächst, Gebetsunterstützung für das apostolische Team. Beharrt im Gebet zugleich auch für uns, damit Gott uns eine Tür des Wortes auftue. Das heißt, offene Menschen, vorbereitete Menschen. Lydia, der Kerkermeister zu Philippi, solche Leute. Und um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich auch gebunden bin, damit ich es offenbare, wie ich reden soll. Wofür sollen wir beten? Um offene Türe für das apostolische Team. Und dass sie wirksame Verkündigung erleben. Das beten wir für das Team. Und dann redet zu uns. Die Aufforderung, unsere Rolle in der Evangelisation zu erfüllen, wandelt in Weisheit gegenüber denen, die draußen sind. Die gelegene Zeit oder die gelegene Gelegenheit beim Schopf packen. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, um zu wissen, wie ihr einem jeden Einzelnen antworten soll. Ladies and Gentlemen, eine Antwort setzt eine Frage voraus. Wie können wir Menschen fragend machen? Weißt du, sie haben das Katechismus gehört oder sie haben das materialistische Katechismus gehört, jahrelang. Sie denken in gewisse Kategorien. Für sie ist unsere Botschaft so interessant, es schmeckt ihnen so wie eingeschlafene Füße. Und dann kommen wir und wir sagen, Jesus ist für ihre Sünden gestorben. Was denken sie dabei überhaupt, wenn sie das Wort Jesus hören? Oder Gott? Aber sie meinen, sie verstehen uns. Wenn sie uns schubladisieren können, dann können sie uns ad acta legen. Wir sind nicht relevant für sie. Wie können wir Leute helfen, die richtigen Fragen zu stellen? Wie können wir Leute helfen, Steine aus dem Weg räumen, Hindernisse, Ärgernisse aus dem Weg räumen? Das Wort Ärgernis wird verwendet, auch in Bezug auf den Glauben in der Bibel. Einmal musste ich durch ein anderes Schlafzimmer in der Nacht gehen, wo unser Schlafzimmer früher war in unserem Haus, und mein Sohn hat seinen Baseballschläger mitten auf dem Boden gelassen. Ich werde euch nicht verraten, welches Wort spontan aus meinem Mund hervorging. Es war nicht gerade erbaulich, zur Erbauung meiner Hörer, aber ich hoffe, dass niemand mich gehört hat. Aber es war ein Ärgernis, ein Skandalon, ein Stolperstein. Das Wort ist benutzt für die Trittfeder in einer Schlinge. Und es gibt Leute, Stolpersteine auf ihrem Weg zum Glauben. Wie können wir ihnen damit helfen? Wir müssen lernen, in Weisheit zu wandeln, die gelegene Zeit auskaufen. Wir müssen lernen, salzig zu leben und salzig zu reden. Denk zum Beispiel an das Verhalten des Herrn Jesus Christus. Beachte, der Herr Jesus hat, weiß nicht, vielleicht war ein Nachteil, aber er hat die vier geistlichen Gesetze nicht gekannt. Der hat jetzt einfach hat gewirtschaftet in der Annahme, man erklärt das Ganze in Bezug auf den Hörer, wo er steht, was ihn hindert. Er wird mit dem reichen Jüngling über Geld reden. Ich würde nicht unbedingt dir vorschlagen, dass du draußen gehst und redest mit den Leuten über Geld als Evangelisationsmethode. Er redet mit einem vornehmen Theologen und er sagt dem, du musst wiedergeboren werden. Er redet mit einer verachteten Frau über die Heilsgeschichte. Ich hätte es gerade umgekehrt getan. Ich hätte geredet mit dem Theologen über die Heilsgeschichte und ich hätte der Frau gesagt, und du musst wiedergeboren werden. Er war weise. Er hat zugehört. Das natürlich übernatürliche Menschenkenntnis. Aber er hat auch zugehört, was die Leute sagen, was sie von sich verraten, wie sie denken, was sie träumen. Finde eine Beziehung zwischen mir und meinem Traum im Leben und im Evangelium, dann ist auf einmal diese Botschaft das Relevanteste, was ich je gehört habe. Ich höre zu, diese Country-Western-Musik. Ich kann die Skihüten-Musik, weißt du, diese deutsche Schlager kann ich nicht hören. Aber hin und wieder, Country-Western-Musik. Und das Hauptthema ist, das Herzeleid von Menschen, weil sie ihr Durst stillen an der falschen Quelle. Ist der Durst schlecht? Nein. Und so Jesus redet zu einer lebensdürstigen Frau und er beginnt mit einem weisen Wandel, in dem er alle erwartete Kategorien durchbrach. Ein jüdischer Rabbiner spricht mit einer Frau. Seine Jünger können gar nicht glauben, dass er redet mit einer Frau. Geschweige einer Samariter. Und sie ist auch ganz baff. Wieso redest du mit mir? Aber sein weises Verhalten zwingt sie zum Nachdenken. Und wirft Fragen auf. Wer ist dieser? Wie gibt's das? Und so dann, er gießt ein bisschen Benzin aufs Feuer. Er sagte, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir redet, und was die Gabe Gottes ist, dann hättest du ihn gebeten, er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Jetzt ist die Frau's Schädel am Platzen, weil es vollgestopft ist mit Fragezeichen. Leute, wie gibt es das, dass er mich so behandelt? Wer ist er überhaupt? Gabe Gottes? Seit wann gibt Gott Gaben? Schäfer haben immer verstanden, ihr Schafe zu scheren. Religion ist ein Geschäft. Lebendiges Wasser? Was ist das? Mann, ich bin durstig. Und so er spricht zu ihr in einer Kategorie, die sie verstehen kann. Eine Kategorie, die für sie relevant ist. Es ist nicht eine menschenzentrische Botschaft, wie viele dieser, die Botschaft heute psychologisieren. Nein, seine Botschaft ist geradeaus, das Heil ist aus dem Juden, du bist am falschen Dampfer. Nummer zwei, Gott sucht Anbeter, aber um ihn zu nahen, musst du die erforderlichen Voraussetzungen haben. Und wo ist dein Mann? Oh, ich habe keinen Mann. Das habe ich sehr gut in der deutschen Grammatik. Du hast Präsens keinen Mann. Denn du hast 5 gehabt, Vergangenheitsform. Und derjenige, mit dem du jetzt haust, das ist nicht dein Mann. Das ist nicht eine menschenzentrische Botschaft. Er weicht dem Thema der Sünde nicht aus. Aber er redet auf eine Weise, die sie verstehen kann in Kategorien, die für sie ungewohnt sind, auf eine Weise, die sie fragend macht. Und dann gibt er die Antwort. Das Problem bei vielen christlichen Büchern, die ich lese heute, ist, dass wir die Leute kratzen, wo es sie nicht juckt. Wir beantworten Fragen, die sie nicht stellen. Wenn die Menschen uns schubladisieren können, Leute, sind wir unschädlich. Eine gewaltige Hilfe in der Evangelisation ist Neugierde. Du kannst das Pferd zu Wasser führen, du kannst es unmöglich zwingen zu trinken. Ah, das ist ein Blödsinn. Du führst das Pferd zum Leckstein, das ist das Salz. Das Pferd riecht das Salz und leckt ein bisschen Salz. Und dann hat das Pferd nur einen einzigen Gedankenkomplex, immer wieder revidierenden, nur revidierend durchdacht. H2O, wie kriege ich das Zeug? Salz, mag Menschen durstig. Magst du Eier? Ich auch. Iss ein Ei ohne Salz. Kartoffel ohne Salz. Hier wird der Graf aufmerksam machen in seinem Buch. Wie ist das Leben ohne Salz? Es ist fad. Für manche Menschen, Christ sein und fad sein sind gleichbedeutende Worte. Ich habe einen Mann im Zug kennengelernt. Du weißt, wie das geht. Und wie er sich verhält, meinst du, er muss ein wiedergeborener Christ sein. So ich sage, weißt du, ich muss zuerst irgendwie meine Mut irgendwie zusammenreißen und dann stelle ich die Frage, entschuldigen Sie, ich wollte Sie fragen, sind Sie Christ? Und er sagte, nein, aber ich habe Magenverstimmungen. Nein, weißt du, was ich meine? Und so, wir wollen unser Evangelium propagieren. So, wir kaufen uns ein T-Shirt-Hemd oder unsere Auto-Ankleber sprießen hervor auf unsere Stoßstangen. Die Bibel sagt, wenn ein Tor seinen Mund halten kann, selbst er wird für weise gehalten. Erst wenn der Tor seinen Mund aufmacht, dann weiß er, es ist ein Tor, oder? Aber das ist nicht mehr notwendig. Wir tragen unsere Torheit heutzutage auf T-Shirt-Hemden und Autostoßstangen. Und so, Jesus reitet auf deine Stoßstange neben jedem Blödsinn. Hat zwei Nachteile. Zweitens, musst du wirklich aufpassen mit deiner Fahrweise, denn jetzt geht es wirklich um dein Zeugnis, okay? Aber wichtiger noch, die Neugierde der Menschen ist weg. Du hast mit deiner Kurzpropaganda eine Schublade gefunden für dich selbst. Jetzt bist du eingeordnet. Oh ja, einer von denen. Und es wäre ratsamer, Leute neugierig zu machen. Die Leute denken in Kategorien, wo gehst du hin? Was ist das für eine Gruppierung? Ist das eine Sekte? Oh nein, wir sind eine evangelische Freikirche. Okay. Du versteckst dich hinter der evangelischen Kirche. Das ist nicht nur Etikettenschwindel, das ist ganz gefährlich. Weil du dich vor dem Sektenetikett fürchtest. Aber eine Freikirche, Freunde, ist eine Kirche. Ist eine Kirche. Kirche. Wie hoch im Kurs unter dem Volk liegt die Institution Kirche? Du wolltest dein Image aufpolieren. Du hast gerade das Gegenteil getan. Meinst du, dass die Kleinkirchen mehr Zulauf haben werden als die Großkirchen? Bloß deswegen, weil sie sich Kirchen nennen. Finde kreative Art und Weise, deinen Glauben zu verkündigen. Gib den Leuten nicht fix und fertige Kategorien, sondern hilf ihnen zu sehen, was du glaubst und warum. Ich habe einen Mann zum Herrn geführt vor einiger Zeit, so vor einem Jahr. Der ist ein Geschäftsmann in Oberösterreich, sehr angesehener Mann, so 43 Jahre alt. Wir waren im Bibelstudium vor zwei Wochen zusammen, zu zweit. Und er sagt, Fred, sind wir Baptisten? Er hat irgendwo im Internet was gefunden. Und ich sagte, das ist eine interessante Frage. Was meinst du, dass du bist? Glaube an den Herrn Jesus. Ja, aber wir lesen jetzt Philipperbrief. Was bist du? Er sagt, ah, ich bin ein Bürger des Himmels. Mein Leben ist, mein Name ist geschrieben im Buch des Lebens. Amen. Und du bist in dieser ganz großen Gemeinschaft derer, die kämpfen für das Evangelium. Ja, das bin ich. Hey, muss er mehr wissen als das? Das ist dynamisch. Abgesehen vom Etikettenschwindel bei unseren Namensgebungen, verbergen wir dadurch den herrlichen Inhalt unserer persönlichen Beziehung mit Gott. Wir waren vorgestern in einem Wirtshaus nahe in Berlin. Wir haben etwas gegessen. Eine nette Wirtin war da. Und wir waren ganz lustig unterwegs. Es war wirklich lustig. Und sie hat irgendwie zugehört, was die Herren machen. Ich sage, wir sind eine interessante Gruppe. Ich bin Amerikaner. Ich sage, das ist nur ein langweiliger Deutsche. Das ist ein Tiroler, der Deutsch kann. Und das ist ein Salzburger. Aber weißt du was? Wir sind noch exotischer als das. Weißt du was? Wir lieben Jesus Christus. Boom. Weißt du, das ist eine sehr ungewohnte Kategorie. Nein, wir sind Christen. Und was sonst? Ja. Christdemokraten. Weißt du, was ich meine? Was? Nein, wir lieben Jesus Christus. Und weißt du, was ich erfahren habe? Weil das ist eher diese kurzfristige Evangelisation. Das ist auch wichtig. Aber dann Leute beginnen in ganz neuen Kategorien zu denken. Wir fahren mit diesen 43-Jährigen in einem Hotel Mittwoch. Wir haben uns dort getroffen, um eine Jüngerschaft zu haben. Er ist ein Oberösterreicher in Salzburg. Wir treffen uns in der Mitte. Und wir reden über Jesus. Umgeben von Geschäftsleuten. Ich war ganz neugierig. Wie wird er reagieren? Hier ist das erste Mal, wo wir mitten unter Ungläubigen über seine stille Zeit und über unser persönliches Leben mit Jesus reden. Wie wird das sein? Wie wird er reagieren? Und ich sage irgendwas und der Kellner geht vorbei und steht wie angewurzelt da und sagt, wissen Sie, ich habe nicht etwas so Wunderbares gehört im ganzen Saison. Hier sind Menschen, die leben und wissen, warum sie leben und leben auf ein Ziel hinaus. Nicht wie diese Leute, die hier kommen und fordern und sind aufgeregt wegen Kleinigkeiten. Was habt ihr denn? Seht ihr, du verbirgst dein Glauben nicht. Es ist nicht, dass du ein undercover Christian bist. Weißt du? Nein, überhaupt nicht. Aber etwas ist sehr wichtig, was wir verlernt haben, viele von uns, was ich verlernt hatte. Und das ist Natürlichkeit. Weißt du, was das Geheimnis der Natürlichkeit ist? Es ist Konsequenz. Du weißt, was du glaubst. Du hast deine Grenzen. Trinkst du ein Bier, dann hast du ein Limit, wie viel du trinkst. Das macht dich sicher in einer Kategorie, wo manche Christen unsicher sind. Du bist im Gespräch, du hast das Gesetz Christi. Du bist nicht unterworfen den Prinzipien der Welt, noch der Religion. Aber du weißt, was du glaubst und du lebst vor deinem Herrn. Und du kannst natürlich reden über Themen, die viele Menschen an sich ganz unnatürlich finden. Und wenn, und ein Tipp, hast du manchmal den Eindruck, das, was ich im Begriff zu sagen bin, das könnte unnatürlich sein. Hast du je diese Eindruck gehabt? Oder bin ich der Einzige? Oh, ihr habt diese Eindruck. Dann weißt du was? Du hast recht. Sag's nicht. Dann hast du recht. sag's lieber nicht. Und wir stehen unter einem Druck manchmal, ich bin weit weg von Notizen, aber wir stehen unter einem Druck manchmal, überleg mal, ich muss es sagen. Und dieser Druck ist spürbar. Die Leute um dich herum können das auch spüren. Und wenn du dich unter einen Druck tust, vielleicht hast du einen Auftrag von Gott. Weißt du, wenn Gott dir in seinem Wort oder irgendwie vernehmbar deinerseits und du weißt, Gott will ich das sagen heute, dann du sagst es. Aber sonst, wenn du dich auferlegst, ich habe ihn eingeladen und ähnlich muss ich das, ihm das Evangelium einschieben, weißt du, wie in Ungarn, wie man die Gänse vollstopft, weißt du, damit sie fett werden. Das Evangelium muss ein. Dann pass auf, pass wirklich auf. Du musst nicht alles sagen. Du musst den Menschen helfen, etwas näher zu kommen. Etwas näher zu kommen. Ich muss jetzt schneller reden. Versuche kreativ zu überlegen. Ich sage, wandle in Weisheit. Das heißt auch, dass ich mir überlegen kann mit meinem Gott, wie ich wandle. Hast du je die Erfahrung gemacht, du redest mit jemandem, dann sagst du nachher, bah, du Idiot, du hättest das sagen können. Hast du je die Erfahrung gemacht? Wenn du nicht ja sagst, bist du Lügner. Okay. Warum? Du bist nicht in Weisheit gewandelt. Und wenn jemand dich fragt, etwas, was du nicht beantworten kannst, du sagst, ich bin so blöd, ich kann es nicht antworten. Du bist nicht blöd, wenn du es nicht beantworten kannst. Aber wenn du schon zum dritten Mal gefragt wirst, die gleiche Frage, und kannst immer noch recht nicht beantworten, dann hast du recht. Du bist blöd. Wandel in Weisheit, das ist ein Befehl, Leute. Das heißt, ich muss Zeit nehmen, einige gute christliche Bücher zu lesen. Dass ich habe hier, wie heißt wir sagen, Resource People in Englisch. Weißt du, Leute, die Quellen sind von Weisheit. Der Wilfried ist hier. Der Wolfgang Bühne ist hier. Diese liebe Brüder, die haben dieses Seminar in Berlin, sind hier. Das sind Leute, die das Wort Gottes kennen. Wenn du konfrontiert bist mit einer Frage, du weißt nicht, was du sagen kannst, du gehst zu einer dieser Quellen und du redest es aus. Was kann ich lesen? Was kann ich sagen? Rede in unbekannte Art und Weise. Zum Beispiel, die leidige Frage in Österreich für mich ist, wo hast du dein Geld her? Oder, was bist du von Beruf? Wenn ich sage Missionare, die Österreicher kommen sich blöd vor. Sie sind nicht in Linden-Shirts und sie haben keine Sperre bei sich. Sie sind nicht Missionfresser. Wenn ich sage, ich bin ein Pastor, es stimmt irgendwie auch. Ich könnte das sagen, Lehrer, ja, aber was lehrst du? Was soll ich sagen? Ich habe mir überlegt. Ich war auf Elternsprechtag, da sitze ich im Gang, glückselig unter den Weibern. Und eine der Frauen, weißt du, sie ist Sprecherin des Chors, die da sitzt, okay? Herr Kolben, wir wollten Sie fragen, was Sie vom Beruf machen. Schaue ich hinauf in meinem Time Magazine und sage mal, ich brauche Ihre Hilfe. Ich weiß nie, was ich schreiben sollte auf die Formulare. Ich sagte, ich habe ein großartiges Vorrecht, das nur wenige Menschen haben. Spitzensportler, Musiker, Schauspieler, Schriftsteller, Tänzer. Ich habe meine Leidenschaft zum Brotberuf machen dürfen. Und wissen Sie, ich schreibe hin und wieder Artikel, ich halte viele Vorträge, ich gebe Unterricht auf einer kleinen Fakultät. Aber meine Leidenschaft ist, Menschen zu überraschen. Erwachsene Menschen, die abgeschlossen haben mit dem Thema Jesus Christus. Und was mich fasziniert, ist zu sehen, das Funkeln in ihren Augen, wenn sie entdecken, sie können Gott ganz persönlich erkennen. Das war meine Antwort. Und ich gebe sie nicht nur einmal. Ich habe sie sehr gut auswendig gelernt. Ich wandle in Weisheit. Und was meinst du für Möglichkeiten dieses Gespräch im Gang in der Schule eröffnet hat in unserem Dorf? Überlege dir und sei natürlich. Bist nicht schlagfertig? Ich auch nicht. Die Beispiele, die vielleicht dich von meiner Schlagfertigkeit überzeugt haben heute, waren alle Dinge, wo ich ganz gut überlegt habe, was werde ich sagen das nächste Mal, wenn ich komme in diese Situation. Wir müssen lernen, unser Evangelium nach vorne und hinten kennen. Wir müssen wieder lernen, ganz normal mit Mitmenschen zu reden. Wir müssen lernen, die Botschaft in verständliche, weltliche Sprache zu kommunizieren. Zum Beispiel, ich sage den Leuten nicht, das ist Sünde. Da fange ich nicht an. Ich scheue mich nicht vor dem Wort. Aber ich versuche, den Menschen zu verstehen, was Sünde ist, bevor ich dieses Terminus technicus verwende. Wir lernen langweilige Katechismusdogmen in ungewohnte Formulierung zu bringen. Denn wir müssen Kategorien springen. Wir müssen Leute helfen, dass der Sand aus ihren Augen entfernt wird. Denn der Gott dieser Welt hat sie verblendet. Wie tun wir das in Salzburg? Wir nehmen Leute mit für eine Woche auf die Fußgängerzone in München. Jeden Vormittag kriegen sie 3 Stunden. Was ist das Evangelium? Wie kann es weitergehen? Wie beantworte ich diese Frage? 2 Uhr nachmittags sind wir auf die Zone bis 7, 8 Uhr abends. Sie müssen Zeugnis geben, predigen. Sie müssen Gespräche führen. Wir kommen nach Hause und beten für die Leute und es geht weiter für eine ganze Woche. Wir machen Besuchsdienst, wo die Leute über 4 Monate lang geschult werden. 2 Monate lang, jeden Montagabend, wie sie das Evangelium im Rahmen eines Besuches tun. Wir haben den Kurs Evangelisation und Jüngerschaft in BAO oft verwendet. Und ich habe vor Jahren begonnen, etwas wie Männer-Evangelisation. Ich sage, die Frauen sind eh besser in Gesprächen, Beziehungen wie Männer. Und hier haben wir viel gearbeitet. Ich kann mich erinnern, als ich Petersens Buch zum ersten Mal gelesen habe und dann das eingebaut habe in meine evangelistische Schulung. Wir haben uns getroffen wöchentlich. Wir haben ausgetauscht über unsere ungläubigen Bekannten. Wir haben gezielt für sie gebetet. Wir haben Ziele gesteckt, wie wir sie erreichen und wie wir vorgehen. Und ich habe Unterricht gegeben von der Bibel. Ein paar Jahre später sollte ich reden auf einer Bibelschule, habe irgendwie durch meine Notizen geschaut, was weiß ich über Evangelisation überhaupt, und habe das Gebetszettel von damals wiedergefunden. Und entdeckte zu meiner Überraschung, dass 66,66% von unseren Freunden jetzt Glieder unserer Gemeinden sind. 2 Drittel haben sich bekehrt von den Leuten, um die wir uns beschäftigt haben. Das wird immerhin so 15 Leute sein. Von dem einen Seminar. Wir haben regelmäßig, was wir nennen, die Fischerhütte. Und das geht über so 8 Monate. Leute kommen zusammen alle 14 Tage. Und die Leute, die Gruppe wird herangebildet, sind etwa 50 jetzt in Salzburg, machen diese Schulung. Jedes Mal etwas über, wie ich lebe das Evangelium und wie ich es kommuniziere. Und dann, wir haben kleine Gruppen, wo wir beten für die Leute, die wir konkret nachgehen. So eine kleine Gruppe von Menschen weiß jede Woche, alle 2 Wochen, Fred wird berichten über diese 2 Leute und was er tut. Warum tun wir das? Weil wir Christen sind wie Schmetterlinge. Wir besuchen eine Blume, wir befruchten es ein bisschen, dann fliegen weiter und wissen gar nicht, wo wir gewesen sind. Haben ein Gespräch hier, eine Möglichkeit dort, gehe meine Kassette hier und sind nicht zielgerichtet und wir werden den Leuten nachgehen. Wann muss ich aufhören? Ich wollte. Oh, du liebe Zeit. Wir müssen die Fragen verschieben auf die nächste Stunde, leider. Eine nicht so wirksame Evangelisationsstrategie. Viele Christen sind kreativ und ich finde das wirklich schön. Ich denke an einen Geschäftsmann, einen Ältesten in Salzburger Land, der betet jeden Tag in Bezug auf sein Gemeindeleben und in Bezug auf sein Geschäft. Gott, hilf mir heute kreativ zu arbeiten. Aber die ganze Kreativität scheint in die Richtung Verkündigung zu gehen. neue Mittel und Wege zu finden, die Fische wiederum in unser Aquarium einzuladen, damit wir angeln können. Bibelausstellungen. Ich habe gehört jetzt von einer Ausstellung zum Thema Weltreligionen. Alle möglichen kreative Ideen, damit wir etwas vom Evangelium vermitteln können. Ich vermisse die Kreativität in unserem täglichen Leben unter Ungläubigen. Das wäre die wertvolle Ergänzung. Meine ja nicht, dass wir eine größere Ernte einfahren, weil wir kreativ sind in Verkündigung, denn es wird ohnehin viel verkündigt in Verhältnis zu diesem anderen Bereich, über den wir jetzt reden. Das kann führen zu einer Art Aktionismus. Wir machen eine Safari. Weißt du, wir fahren von unserem Basislager aus. Wir machen eine Safari unter den exotischen Viechern. Und dann kommen wir zurück und wir sind wieder bei uns. Das ist Evangelisation. Oder wir fischen in unser Aquarium. Wie können wir unser Aquarium noch schöner ausstatten, damit die Fische sich wohl fühlen bei uns? Und so ist es Aktionismus. Eine Aktion nach dem nächsten. Man rennt von Projekt zu Projekt. Und was ich manchmal merke, ist, dass die Leute, die am engagiertesten sind in diesen Aktionen, haben am wenigsten persönliche Beziehungen, wo sie ganz ungezwungen Menschen weiterhelfen können im Glauben. Wir wollen aber wirklich nicht missverstanden werden. Ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen. Wo sind die Fische heute? Ja, die Fische sind hier. In persönlichen Beziehungen. Hans ist ein Polizist, aber so geistlich wie Ziege. Aber ist ertappt worden von einem Kollegen Bibel lesen. Und der Kollege hat gesagt, bist du an einer Sekte? Er sagt, nein. Und dann sind sie zu reden gekommen, der Kollege kriegt eine Bibel, liest sie das Neue Testament viermal durch. Der war nicht so informiert wie wir, hat gemeint, die Bibel ist ein Buch und nicht so ein Horoskop, wo man nur ganz kleine Teil jeden Tag liest. Der hat es einfach gelesen. Dreieinhalb Mal, dann bekehrt er sich und dann ist er fertig das vierte Mal und dann lernt er mich kennen. Das hat einen Monat lang gedauert, viermal das Neue Testament. Das ist einfach nicht kapiert, dass man das nicht so lesen darf. Und dann, wir haben evangelisiert unter seine Verwandten und dann sein Bruder habe ich zum Herrn führen dürfen und dann unter seinen Brüdern sein Sandkistenkollege, sein bester Freund und Gitarrespieler, er ist Klavier, Gitarre, Freund von Gymnasiumfreund, seine Freundin, spätere Frau, die sind alle, haben ihre Freundinnen geheiratet. Dann sein bester Freund von Gymnasium, ein Spitzensportler, seine Frau, deren Verwandten. Und das ist alles geschehen binnen etwa ein Jahr. Und es muss schnell gehen. Es geht schnell auch. Wir reden von erster Liebe und wissen nicht, wovon wir reden. Das heißt, wenn ein Mensch sich bekehrt, erste Liebe ist auf der erste Rang in meinem Leben, ist die erste Liebe. Nicht die ganze Blödsinn, den ich treibe, wenn ich ein Babychrist bin. Aber ein Babychrist ist umgeben mit vielen Beziehungen. Er hat sie noch nicht abgebaut. Und wenn du Leute hilfst, du gehst ihren Freunden, ihren Verwandten mit ihnen nach, das geht am besten. Beachte, Jesus hat nicht Zacchaeus losgelassen auf die Zöllner. Die Frauenbrunnen ist nicht losgelassen worden auf den Dorf. Sie hat die Leute zum Jesus gebracht. Ich habe gehört, Frauen dürfen Männer nicht evangelisieren. Ich glaube es nicht. Sie evangelisierte Männer recht gut, aber wie eine Frau. Sie sagt nicht, ich habe den Messias gefunden, Burschen. Nein, die hat, ja, du ausgerechnet, du hast den Messias gefunden. Sie sagt, wisst ihr, ich habe einen Mann gefunden, er hat mir alles gesagt, was ich jemals getan habe. Zumindest sechs Männer haben gesagt, alles? Dann stellt sie die Frage wie eine Frau. A Gentleman, könnte es sein, ich meine, ihr müsst das besser beurteilen, ob das der Messias ist? Dann kommen sie. Jesus hat die Leute nicht losgelassen. Stell dir vor, ich habe ich bin Jäger, wenn ich in Amerika bin, ich kann es hier nicht leisten. Und ich fahre auf die Jagd und mein Sohn will mitfahren, er hat eine Jagdprüfung, hat sehr wenig Zeit auf den Schießstand verbracht und will mit mir Enten und Gänse jagen. Und ich habe 14 Enten und 2 Gänse erlegt, aber ich habe meinen Sohn nicht mitgenommen. Weißt du warum? Ich finde es unverantwortlich, ihn durch die Gegend ballen zu lassen und die Tiere nur verletzen. Du musst sie gescheit töten oder lassen, oder? Aber wir lassen die Baby-Christen los und sie ballen herum durch die Gegend. Das ist furchtbar. Jesus hat das nicht zugelassen. Er hat oft den Leuten gebremst. Nur so viel sollst du sagen. Weißt du, der Hans kommt nach Hause von der Uni in Innsbruck zu Mama in Jenbach, weißt du, oben auf dem Bauernhof. Und der Franzi sagt, Mama, ja, ich bin gläubig geworden. Ja, du warst immer gläubig. Und er sagt, was hast für einen Glauben hast du gehabt? Ja, der Glaube, den du jetzt hast. Das ist unbiblischer Glaube. Ich möchte die katholische Kirche verlassen, Mama. Evangelisation pur. Eines Tages, ich war auf der ersten Reihe bei der Taufe. Sein Vater ist der angesehenste Techniker in Salzburg. Herr Dr. So-und-so, der Leiter von der Energiegesellschaft. Der junge Arzt steht da vorne und gibt sein Zeugnis. Ich bin dankbar, dass meine Eltern da sind. Meine Eltern haben mich christlich erzogen. Meine Eltern sind eben Christen. Das ist ihm in der Kehle gesteckt. Nein, sie sind nicht Christen, sie sind katholisch. Oh Mann. Ich wollte schmelzen und runterrennen und mich verbergen in mein Schuhwerk. Das war furchtbar. Wir müssen den jungen Christen begleiten. Aber hier ist das Missionsfeld. Denke an Felix. Ich habe Felix zum Herrn geführt. Gerhards Freund. Was haben wir getan? Wir sind gemeinsam zu dem Treffen von den jungen Sozialisten gegangen und sie wollten einen Vortrag von mir hören. Das Thema war Johannes 3,6. Nein, das Thema war die Anthropologie von Karl Marx. Wo lag sein Fehler? Ich habe mich gründlich vorbereitet. Die waren ganz baff. Und dann, kannst du dir vorstellen, welche Horizonte das eröffnet für das Evangelium. Man begleitet den jungen Leuten. So oft jetzt, man reißt sie aus ihrem Bekanntenkreis, beschäftigt sie in der Gemeinde. Wir sagen auf Englisch, Mary had a little lamb, it fleece as white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Es gibt eine bessere Version. Maria hat ein kleines Lamm, sein Vlies war weiß wie Schnee. Sie führte es in die Baptistengemeinde und es starb am Schlafmangel. Mary had a little sheep, a little lamb, it should have been a sheep. She took it to the Baptist church, it died of lack of sleep. Ja, beschäftigt, aber bitte, nimm sie mit, integriere dich in ihre Bekanntschaften. Geh mit ihnen mit. Freundschaftsevangelisation. Nein, liebe deinen Nächsten. Wir machen Pause.